alle die, die ich noch nicht behandelt habe heute. Schön, dass ihr da seid. Und nun beginnen wir. Ja.
Wenn wir einen Ton haben.
Tja, wer kennt sie nicht? Die Melodie, komponiert von keinem Geringeren als Ludwig von Beethoven, die für Europa steht. Und der schöne Kreis mit den Sternen auf blauem Grund. Nein, ihr braucht keine Angst zu haben. Jetzt kommt keine Sendung mit Kuhlenkampf oder Kai Pflaume. Nein, es soll uns eine Einstimmung sein auf Europa, der Erdteil, in dem wir leben. Das sogenannte christliche Abendland. Wobei christlich uns immer mehr verloren zu gehen scheint. Dabei hat es eigentlich einmal ganz gut angefangen. Das Christentum in Europa. Schrauben wir doch mal die Zeit zurück in die Antike. Zu einem Mann namens Lukas. Wir kennen ihn alle aus dem Lukas-Evangelium. Und das war auch sein erstes Werk und das war ein Erfolgshit. Es war ja auch in der letzten Zeit unsere Bibellese. Dort erzählt er die Weihnachtsgeschichte, all das, was Jesus getan hat, bis hin zur Himmelfahrt. Und er wagt etwas, was keiner vor ihm vorher gewagt hat. Er schreibt einen zweiten Band seines Erfolgswerkes, die Apostelgeschichte. Selbst heute funktioniert es ja nicht immer. Dort erzählt er, wie es weitergegangen ist. Was haben die Jünger Jesu aus ihren Erfahrungen gemacht? Wie haben sie es umgesetzt? Jesus selbst erscheint in diesem Werk aus bekannten Gründen nicht mehr als Person, aber er ist unsichtbar, unterschwellig, immer mit dabei. Und um ihn und seine Mission geht es hier. Denn unsichtbar greift er in das Geschehen ein, das wir in unserer heutigen Predigt lesen. Mal schön gucken. Na, der Predigttext. Ja. Da hatte Paulus in der Nacht eine Vision. Ein mazedonischer Mann stand da, bat ihn und rief: Komm herüber nach Mazedonien und hilf uns. Daraufhin suchten wir sofort nach Mazedonien abzufahren und hatten die volle Gewissheit, dass der Herr uns gerufen habe, den Menschen dort das Evangelium zu verkündigen. Wir fuhren von Troas ab und kamen auf geraden Wege nach Samothrake, am nächsten Tag nach Neapolis. Und von dort ging es weiter nach Philippi. Das ist die Hauptstadt in jenem Teil Mazedoniens und eine römische Kolonie. In dieser Stadt verbrachten wir einige Tage. Am Sabbat gingen wir vor das Tor hinaus an einen Fluss, wo wir annehmen konnten, dass dort eine Gebetsstätte sei. Wir setzten uns und sprachen zu den Frauen, die da zusammengekommen waren. Unter ihnen war eine gottesfürchtige Frau mit Namen Lydia, eine Purpurhändlerin aus Thyatira. Sie hörte uns aufmerksam zu. Da tat der Herr ihr das Herz auf, dass sie auf das, was Paulus sagte, besonders achtete. Als sie sich mit ihren Angehörigen hatte taufen lassen, bat sie uns: Wenn ihr die Überzeugung habt, dass ich an den Herrn gläubig geworden bin, dann kommt in mein Haus und bleibt dort. Sie bat uns dringendlich darum. Bis hierher. Der Predigttext führt uns also zu Paulus. Er ist nicht in Jerusalem geblieben. Für ihn galt: Predige das Evangelium allen Völkern. Und so zog er los. Hatte auch bis dato Erfolg zu verbuchen, doch dann diese Erscheinung in der Nacht. Paulus und seine Leute wollten eigentlich nach Bithynien. Das war noch einmal ein Versuch, in Asien das Wort Gottes zu predigen. Doch in den Versen zuvor hinderte ihn schon mal der Heilige Geist. Paulus war mit Silas in Derbe, wo sie Timotheus kennenlernten. Die Gemeinde dort in der Region wurde schnell im Glauben gefestigt und die Zahl der Christen wuchs von Tag zu Tag. Dann durchzogen sie Phrygien und die galatische Landschaft, da sie durch den Heiligen Geist gehindert waren, das Wort in Asien zu sagen. Als sie nach Mysien kamen, versuchten sie nach Bithynien zu reisen, aber der Geist Jesus erlaubte es ihnen nicht. Man muss sich allerdings vorstellen, dass das damalige Asien nicht China, Japan oder so war. Das hat man damals noch nicht im Traum dran gedacht. Gemeint war Kleinasien, also das Gebiet heute in der Zentraltürkei. Paulus wollte seinen Plan nicht ganz so aufgeben. Doch da stellte sich die geballte Kraft Gottes gegen seine Mission in Anatolien. Und so zogen sie nach Troja, da wo das trojanische Pferd Reden von sich machte. Und das liegt gegen Westen im Meer mit Blick auf die Ägäischen Inseln. Und wieder kommt eine übernatürliche Macht ins Spiel. Nicht der Heilige Geist oder der Geist Jesus. Diesmal erscheint ein Mann in der Nacht. Der bittet höflich, aber deutlich: Komm herüber nach Mazedonien und hilf uns. Ja, so haben die ungefähr ausgeschaut. Also daran hat wahrscheinlich Paulus ihn erkannt an seiner Kleidung, dass er aus Mazedonien kam. So, und nun verlassen wir mit Paulus und seinen Leuten Kleinasien und reisen übers Meer nach Mazedonien, nach Europa. Mazedonien oder auch Makedonien kennen wir aus den Nachrichten oder als frühere jugoslawische Republik oder diversen Sportveranstaltungen. Also schon ein bisschen bekannteres Terrain. Aber so weit ging die Reise des Paulus nicht. Sein Mazedonien ist das Gebiet zwischen der heutigen türkischen Grenze und Griechenland und der Stadt Thessaloniki, genau gesagt Westthrakien. Das war ein umstrittenes Gebiet zu allen Zeiten. Die Herrschaft und Besiedlungsverhältnisse waren immer schwer zu entwirren. Ein ziemliches Durcheinander. Wisst ihr, wie die Italiener ihren Obstsalat nennen? Makatonia. Die Zustände waren tatsächlich ein Tutti Frutti der Völker. Alles fing mit Alexander des Großen an, der aus diesem Landstrich kam. Etwa 300 Jahre vor Christus Geburt rechnete man zu seinen Makedonien allerhand Völkern, die er unterwegs eroberte. Entschuldigt bitte die geografische und und geschichtliche Hintergrund, aber ich glaube, es ist ganz gut, wenn wir das auch mal wissen. Also, der Abschnitt der Bibel wird auch mit der geografischen Bezeichnung der Ruf nach Europa beschrieben. Allerdings wird das Wort Europa in der Bibel gar nicht erwähnt, obwohl es diesen Begriff damals schon gab. Doch das Römische Reich war die maßgebende Einheit und die umfasste das ganze Mittelmeer. Das Mare Nostrum, unser Meer. Und so ist es nicht verwunderlich, dass Paulus erwähnte, dass die Stadt Philippi eine römische Kolonie war. Ihnen war es völlig Banane, den Glauben vom Morgenland ins Abendland und von Vorderasien nach Europa zu bringen. Allenfalls legte er Wert darauf, das Römische Reich, als dessen Bürger er sich ja auch nannte, mit dem Glauben an Jesus Christus bekannt zu machen. Allerdings vergingen da jetzt noch 300 Jahre und unser Paulus verlor leider darüber sein Leben in Rom. Die Geschichte der Landung des Paulus und seiner Mannen in mazedonischen Philippi liest sich zunächst einmal wie ein historischer Bericht. Und das können wir auch gerade so stehen lassen. Leider wurde es zunächst einmal enttäuschend. Wenn der Traum des Paulus zwar irgendwie die Annahme weckte, die Missionare seien in Europa erwartet, weit gefehlt. Sie wurden von den Menschen überhaupt nicht beachtet. Das Leben in den Straßen ging weiter seinen Gang, da erwartete sie niemand. Da begrüßte sie niemand und niemand freute sich über ihr Kommen. Sie waren einfach ein paar ausländische Reisende, die halt zufällig da auch da waren. Was blieb ihnen übrig? Plan B musste her. Sie warteten den Sabbat ab in der Hoffnung, eine Gebetsstätte zu finden und aufzusuchen. Vielleicht ergibt sich ja auch was. Und es ergab sich tatsächlich was. Und Plan B ging auch auf. Am Tage des Sabbats gingen wir hinaus vor der Stadt an das Wasser, wo wir dachten, dass man pflegte zu beten, und setzte uns und redeten mit den Frauen, die da zusammenkamen. Und da wollte Gott sie haben. Denn unter den Frauen war die Lydia, von Beruf Purpurhändlerin. Und sie war gottesfürchtig, also sie war dem jüdischen Glauben zugeneigt. Kann man gut vorstellen, dass der Paulus und seine Begleiter schnell in ihrem Element waren, weil sie merkten, dass sie aufmerksam Lydia so zuhörte. Und Gott öffnete ihr Herz. Dann war es dann nur noch ein kleiner Schritt. Sie bekehrte sich und ließ sich taufen. Lydia, die erste Christin in Europa. Reden wir von Europa, wissen wir, um was es geht. Das Wort Europa gibt uns sowas wie ein Heimatgefühl. Mit der Bekehrung der Lydia klopfte also das Christentum an unsere Haustür. Lydia wird dann zur Mutter aller Christen in Abendland. Lydia war also die erste Christin in Europa, nicht etwa die erste europäische Christin. Lydia stammte aus Lydien, aus der Stadt Thyatira, das wir von der Offenbarung kennen, des Johannes. Heute findet man Ausgrabungen etwa 90 Kilometer nordöstlich von Izmir, damals mitten in der Provinz Asien, also da, wo Paulus auf dieser Reise nicht den Leuten den Glauben nahebringen konnte. Fazit: So richtig europäisch war unsere Lydia also gar nicht. Die erste Christin in Europa war eine Migrantin. In ihrer Heimat, die berühmt war für ihre Textilien und Purpur, hatte sie gelernt, ihren Lebensunterhalt mit den Gütern dieser Religion zu verdienen. Aus diesem Umstand, dass Paulus einen Abstecher nach Europa machte, sehen wir, wenn die eine Möglichkeit, den Glauben zu verbreiten, nicht drin ist, dann schenkt uns Gott eine andere Möglichkeit. In Asien konnte Paulus nicht landen. In Europa traf er auf die Menschen, die er zuvor nicht erreichen konnte. Die Bekehrung der Lydia war also der Anfang des Christentums in Europa. Das Haus der Lydia war die erste Missionsstation. Eher bescheiden und einfach. Aber man darf diesen geringen Anfang nicht isoliert sehen. Lukas erzählt ja dann auch weiter, wie es weiterging. Wir als Leser erfahren, wie aus diesem winzigen Anfang in einer gleichgültigen Welt eine große, immer weiter wachsende Bewegung geworden ist. Eine Bewegung, die noch nicht an ihr Ende gekommen ist. Sie geht weiter, in der wir auch selbst drinnen stehen. Eine Bewegung, die immer wieder zu neuen Anfängen führt. So oder so ähnlich. Menschen öffnen ihr Herz für das Wort Gottes, fangen an zu glauben, finden ihren Lebenssinn und ihre Ausrichtung auf Gott, suchen Gemeinschaft und bieten Gemeinschaft an. Leider ist es auch eine bedrückende Gedanke, dass die Zeiten im Schwinden sind, in denen man uns zugetraut hat, dass wir etwas für die Seelen und Herzen tun können. Da geht es uns scheinbar wie Paulus, der mit seinen Leuten durch die Provinz zog und merkte, dass er hier und da nicht landen konnte mit dem, was er an geistigem Rüstzeug hatte. Doch Paulus hatte eines. Er hatte Vertrauen. Er gab nicht auf. Er hatte ein Ziel vor Augen. Den Glauben, den er hatte, mit den Menschen, die er als seine Geschwister bezeichnete, zu teilen. Die scheinbar Niederlage sah er eher wie eine göttliche Fügung bzw. eine geistliche Führung an. Er hörte die Bitte um Hilfe der Erscheinung in der Nacht. Und der Paulus, der sagt nicht nö. Das ist doch sicher wieder nichts. Das geht ja sowieso wieder schiefen. Genau wie in Asien. Nein, so war der Paulus nicht gestrickt. Er machte sich auf zu neuen Ufern. Und er dachte auch nicht, als er dort ankam, jetzt muss ich doch der Himmel auftun und mir die Lösung vor Augen halten. Nein, er krempelt seine Ärmel hoch und ging ganz planmäßig vor. Und er wurde belohnt in der Gestalt der Lydia, deren Herz aufging. Was können wir aus der Geschichte der Lydia für uns heute mitnehmen? Es gibt weiterhin Menschen, die nach Gott suchen, die ansprechbar sind und Futter für ihre Seele suchen. Und wir werden sie finden, wenn wir zu den Orten gehen, wo sie sind. Beten kann ich auch im Wald, da muss ich nicht in die Kirche gehen. Eine Möglichkeit wäre es. Vielleicht sowas wie der Weiterweg in Gschwend oder das Begegnungscafé in Mohrt, unser Stadtgartengottesdienst im Sommer, unser Frühstückstreffen für Frauen. Daraus ergibt sich vielleicht als Nacharbeit ein Bastel- oder Spielstunde für die Frauen. Ein Männertreff mit einem Ausflug nach Böblingen in die Motorworld. Ja, es gibt Gelegenheit der vielen, wo wir Menschen einladen können, mitzufeiern und damit ich ein wenig anzuknüpfen an die Predigt von der Martina. Wir müssen uns nicht ärgern über die, die kopfschüttelnd oder spöttelnd vorübergehen. Es gibt sicher für jene auch eine Möglichkeit. Wichtig ist nur, nicht aufzugehen. Vielleicht kommt ja auch zu uns eine innere Stimme, die uns bittet, komm rüber und hilf uns. Paulus ist diesem Ruf gefolgt und ist mit seinen Leuten neue Wege gegangen. Auch wir müssen neue Wege gehen, um für Menschen ansprechbar zu werden. Wir können auch diese Geschichte noch unter einem anderen Aspekt betrachten. Nämlich, wenn wir die Geschichte heilsgeschichtlich lesen, dann müssen wir sie in den großen Zusammenhang des Ringen Gottes um die Menschen hineinstellen. Gott hat die Trennung, die die Menschen wollten, nie akzeptiert. Auch wenn sie ihn los oder unter sich sein wollten. Gott hat um die Verbindung mit uns gekämpft und dabei immer wieder neu angesetzt. Nach der Sintflut, da hat Gott den Regenbogen als Neuanfang und Bund als Zeichen gesetzt. Abraham wurde aufgefordert, sein Heimatland zu verlassen und in ein anderes Land zu gehen. Die Engel Abrahams waren 600 Jahre lang in Ägypten. Er hat sie nicht vergessen. Mose durfte sie herausführen. Mit ihm schloss er am Sinai wieder einen neuen Bund. Durch den Abfall folgte die Verbannung ins Exil nach Babylon. Auch das war nicht das Ende. Gott holt sie heraus und ließ sie in Israel leben, um schließlich in Jesus Christus dem Volk Israel und darüber hinaus allen Völkern der Erde ein neues Angebot zu machen. Dieses Angebot erreichte auch Europa. Es wird den Kontinent verändern. In der alten Neuaufbrüchen steht die Treue Gottes oder anders der lange Atem Gottes. Es ist ein übergreifender Perspektive Gottes. Es ist ein tröstlicher Gedanke. Wir Menschen sind kurzsichtige Wesen. Aus der Bibel können wir die großen, übergreifenden Perspektiven Gottes erkennen. Wenn wir sie erkennen, können wir viele Sorgen um die Zukunft der Religion und des Glaubens beiseite legen. Denn die große Botschaft dieser Geschichte ist, Gott gibt nicht auf. Gott hat auch Europa nicht aufgegeben. Komm herüber und hilf uns. Viele Hilfen werden von Leitern angeboten, die sich Gedanken machen, den christlichen Glauben wieder zum Menschen zu bringen. Allerdings dürfen wir nicht vergessen, dass wir ebenfalls Hilfe brauchen, damit wir ihn weitergeben können. Und solche Hilfe kommt nicht nur von christlichen Werken, sondern ausschließlich vom Heiligen Geist selbst, indem er uns manche Wege verwehrt, dafür aber andere öffnet. Komm herüber und hilf uns. So spricht der Mann aus Mazedonien in der nächtlichen Erscheinung. Öffnen wir unsere Ohren und Herzen für solche Stimmen. Und mit Dietrich Bonhoeffer zu enden: Gott wird unsere Wege und Pläne immer wieder, ja täglich durchkreuzen, indem er uns Menschen mit ihren Ansprüchen und Bitten über den Weg schickt. Amen. Soll ich noch beten? Ja, ich bete jetzt noch mit uns, wenn ich aufstehen möchte.